willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz.
Episode 73, lieber Defner, und wir sind zurück aus Paris.
Waren in Paris.
Genau, vom Welt European Summit, so hieß diese wunderbare Veranstaltung, zu der die Welt, also die Zeitung, geladen hatte, hochrangige Vertreter aus Politik und Wirtschaft. Und das Schöne an dieser Veranstaltung ist ja, dass man da mal wirklich Politiker und Wirtschaftslenker aufeinandertreffen und nicht übereinander reden, sondern miteinander reden. Und das war wirklich spannende Diskussion.
Erfolgreiches Format, das es in Berlin schon gibt als Weltwirtschaftsgipfel immer Anfang des Jahres und jetzt erstmals international. Ich durfte auch kurzfristig dann noch dabei sein.
Du musstest dabei sein.
Ja, weil der Chapitz da ist, da muss doch der Defner auch mit. Und deswegen bin ich auch noch mit Fernsehteam angereist und wir haben da ein paar Aufnahmen, ein paar Interviews gemacht am Rande und auch so ein bisschen die Gäste mit der Kamera begleitet und so weiter. War ganz spannend und für mich war es das erste Mal in Paris. Das war für mich dann natürlich auch privat nochmal eine Bereicherung und ich bin ja am Dienstag sehr spät erst abends angereist, weil ich noch die Börse am Abend hatte, bin um 23 Uhr gelandet und dann habe ich zu meinem Kameramann gesagt, also
jetzt noch den Eiffelturm.
Ich habe das Bild gesehen. Ich muss jetzt noch den Eiffelturm sehen. Es hat dann nicht mehr geregnet. Es hat ja eigentlich den ganzen Abend geregnet. Es hat ja aufgehört zu regnen. Und dann sind wir losmarschiert und sind 2 Stunden durch Paris spaziert zum Eiffelturm. Dann wieder zurück über die Champs-Élysées. Amélie, oh Amélie, il y a tout ce que vous voulez.
Champs-Élysées. Eine wirklich schöne Stadt. Der Chapitz fährt ja nächste Woche in den Urlaub mit der Familie nochmal nach Paris. Also Paris ist wirklich eine wunderbare Stadt. Aber schon sehr dysfunktional, würde ich es mal nennen. Jetzt komme ich als Bär.
Wasser in den guten französischen Wein schütten.
Wenn du dann nachmittags zur Rush-Hour mit der U-Bahn fahren willst, da kommst du echt nicht in die U-Bahn rein.
Willkommen in der Großstadt. Ja.
Aber das ist völlig, völlig übertrieben. Ja, London, und wenn du mal die Preise siehst. Ja, und es wird langsam, ich würde sagen, unsere Kollegin hat geschrieben, ein Artikel, Kollaps einer Weltstadt. Und das ist mittlerweile zu sehen. Wir haben 12 Millionen Einwohner im Großraum Paris, über 1 Million in den letzten 20 Jahren dazugekommen. Und die Stadt kann das wirklich nicht so ertragen, wenn man das sieht. Und wenn man auch die Wohnungspreise sieht, 10.000 Euro bezahlst du für den Quadratmeterpreis. Und wenn ich dann noch
Im
sehe...
Durchschnitt. Im also Durchschnitt. Im Durchschnitt. Genau. Ne? Das sind ja Berliner Spitzenpreise so ungefähr, aber da ist es für...
In der Mitte zahlen wir, haben eine Wohnung gesehen, 19.200 Euro pro Quadratmeter. Das war eine 86 Quadratmeter Wohnung für 1,65 Millionen. Und das kann sich ein Normalverdiener nicht mehr in Paris leisten. Und auch viele, viele Menschen in Paris können sich auch Paris nicht mehr leisten. Deswegen wird das langsam zum Problem.
Ja, offenbar gibt es aber immer noch viele Leute, die sich das leisten können, weil sonst wäre die Nachfrage nicht so hoch und viele, die in diese Stadt drängen. Das ist ganz klar.
Reiche Russen können sich das immer leisten.
Nein, aber es sind ja auch viele Pariser, die dort unterwegs sind und dort arbeiten. Also das ist ja immer sozusagen, da wohnen nicht nur Russen und sonst wäre diese Stadt etwas ausgestorbener gewesen und es wäre nicht so viel Verkehr
gewesen. Es sind wahnsinnig viele Touristen waren da. Airbnb, 10% der Wohnungen sind durch Airbnb ausgebucht. Und was man aber auch sagen muss und warum ich ja mit dem französischen System so ein bisschen hadere, ist, es konzentriert sich eben alles auf Berlin. Die haben eine Großstadt und das ist Paris. Und das, da liebe ich ja Deutschland mehr, dass wir verschiedene Zentren haben und dann kann eben sich nicht alles so anballen. Dann wird das nicht so ein Moloch. Und
deswegen ist das war schon immer so in Frankreich seit Napoleons Zeiten oder noch viel früher. Und von daher ist das keine neue Entwicklung. Aber ich sage nur nochmal, die Berliner, die ja immer gerne jammern über hohe Mietpreise, die sollen sich einfach mal ein bisschen international umschauen. Ja. London, Paris, Tokio, New York, wo auch immer. Das ist halt das Wesen einer Großstadt, dass sich da sehr viele Menschen zusammendrängen. Begehrt sind diese Wohnstädte und diese Großstädte und all diese Wohnungen. Und deswegen ist da eine hohe Nachfrage.
Genau, und der Defner ruft euch einfach entgegen. Get used to it. Ihr müsst es einfach hinnehmen.
Oh. Ja, ich meine, man kann auch in die Uckermark ziehen, wenn es einem zu voll ist. Herr Chapitz, bitteschön. Aber er muss jetzt wieder Urlaub in Paris machen. Ja, kommt er wieder zurück und jammert. Ja, also ich meine, mach halt mal Urlaub auf dem Land, dann kommst du mal ein bisschen runter.
Wir haben auch eine Wohnung bei Airbnb gemietet und wir werden genau diesem Kollaps ein wenig noch mehr Vorschub leisten.
Naja, wenn es der Markt ja
aber gibt. Aber das System Frankreich, das war ja auch ein großes Thema auf dem Welt-European Summit.
Genau.
Und darüber wollen wir heute diskutieren,
darüber
ob wir alle
heute
Französisch werden müssen. Wir hatten ja die Diskussion schon mal mit Frankreich.
Nicht alle Französisch werden, aber wir müssen
ob
alle Europäer
französischer werden muss. Darüber werden wir diskutieren. Dann haben wir wieder unsere Rubriken.
Bulle und Bär. Und ich war ja kürzlich eben auf dem Land in Franken, habe ich ja schon erzählt. Ne?
Ja, wir
und
haben den Zeitungsausschnitt gesehen.
Bei der Fränkischen Landeszeitung. Diesmal, jetzt am Wochenende, war der Artikel in der Zeitung. Also deswegen an dieser Stelle ganz herzlich willkommen. Auf Fränkisch sage ich es jetzt mal. Ja. Hallo in Franken, herzlich willkommen.
Meinst,
alle Leser der Fränkischen Landeszeitung. Tageszeitung. Schön, dass ihr dabei seid hier beim Podcast. Podcast heißt nämlich auf Fränkisch Podcast. So,
ich würde mich da mal verabschieden. Wir dürfen aber das mal alle seine drei neuen Zuhörer begrüßen.
Die FLZ ist wirklich, meine Eltern wurden mannigfaltig angesprochen auf diesen Artikel, weil das ist eine Zeitung, die wird noch gelesen.
Der Sohn hat sowas gebracht.
Er hat es geschafft.
Das hat man jetzt gesehen.
Er hat es in die FLZ geschafft. Also ich meine, Ritterschlag, es ist sowas wie, wenn du den Echo fürs Lebenswerk kriegst oder sowas, oder die goldene Kamera. Ja? Wenn du in der FLZ stehst, dann hast du es geschafft.
Okay. Bei uns im also der hat es geschafft. Wenn es mal in Berlin nicht mehr klappt, geht er zurück auf den Leixenhof.
Da kann ich alles mal. Westmittelfranken kann ich jetzt alles werden. Ne?
So. Ja, kannst du,
Bürgermeister, Dorfbürgermeister.
Der perfekte Bluff. Du kannst immer den Zeitungsartikel mit dir rumtragen in so einer Mappe. Du kannst die Mappe mitnehmen und kannst immer den Zeitungsartikel hochheben. Guck mal, ich hab's geschafft und verkaufst dann den Leuten irgendwie Lebensversicherung oder irgendwas. Das ist wunderbar. Defner, deine Zukunft ist gesichert durch diesen Artikel.
Ich verkaufe natürlich keine Lebensversicherungen. Ne? Nur Dinge, von denen wir überzeugt sind. Ja?
Ach so.
Den einen oder anderen ETF-Sparplan könnte man mal empfehlen.
Gut. Wir hatten ja letzte Woche hier über Anlagen gesprochen mit dem Eckert. Genau,
ja.
Und der Eckert. Und es hat sich gelohnt für den Eckert. Ich habe geguckt, er hat 31 neue Instagram-Follower bekommen. Jetzt habe ich mal geguckt, was ist ein Follower wert? Hat es die Stunde, die der Eckert hier verbracht hat, irgendwie aufgewogen? Man konnte nicht so richtig sehen, was es wert ist, aber es gibt so ein Online-Tool, das heißt InKiFi oder InKiFi. Und da kann man gucken, was ein Tweet oder ein Post wert ist. Und soll ich dir was sagen? Jeder Insta-Post von mir ist 7,05 Euro wert und von dir, Defner, nur 6,88. Insofern.
Die Qualität zählt.
Ja.
Letztendlich.
Ja.
Aber zum Eckert noch eins. Ich habe auch sehr viele positive Zuschriften bekommen, die gesagt haben, wir hatten einen interessanten Gast, der wirklich unseren Podcast auch wieder bereichert hat. Es gab auch ein bisschen Tadel, weil wir, ja, einer hat geschrieben, dass wir den Eckert doch zu oft unterbrochen hätten mit irgendwelchen persönlichen Anekdoten, die wir doch hätten lieber unterlassen, so nach dem Motto. Das war der
Subtext.
Wollen
die unsere Anekdoten nicht hören?
Naja, aber die kennen sie halt. Unsere treuen Hörer kennen das halt und wir müssen dann schon die Gäste auch mehr ausreden lassen, wenn sie was Interessantes zu erzählen lassen haben und sozusagen, wir unterbrechen uns gegenseitig natürlich ständig.
Ja, das ist also, so ein bisschen Methode. Das wollen die treuen Hörer auch weiter
die
haben.
Aber
die
ich wollen
doch hier nicht so ein Podcast haben.
Aber ich habe trotzdem gesagt, ich gelobe Besserung. Ja, wenn
hast
wir das nächste Mal
gesagt?
Gäste haben, werden die weniger unterbrochen. Dann dürfen die ausreden.
Du meinst, also,
ich mache mich jetzt zum Anwalt des Gastes.
Ich sage diesen Menschen mal Folgendes. Es gibt ja jetzt mittlerweile, macht ja Keti und Pleti Podcast. Jeder
Keti
macht das.
Und,
wenn ihr mal einen Podcast hören wollt, wo die Leute ausreden können, dann nehmt den neuen EZB-Podcast. Da ist dann der Michael Steen, das ist der Kommunikationschef und der holt sich dann die EZB-Menschen ans Mikrofon und die dürfen dann ganz langsam und ununterbrochen erzählen. Also ohne
die
unterbrochen
auch gar nicht über die EZB-Politik.
Nein, da wird nicht,
gibt's keinen
Dissens. In der ersten Folge geht es um Kryptowährung und dann darf dann der Herr Kure sagen, ja, was Kryptowährungen sind. Das kann er ganz langsam und betulich sagen und wenn die Menschen das wollen, bitteschön den EZB-Podcast kann ich empfehlen. Für Leute, die schlecht einschlafen können, auch.
Okay.
Ja, ich habe
nicht sagen. Es gibt viele, viele neue Podcasts.
Ja.
Es ist wirklich eine Podcast-Schwemme. Ja?
Eine Schwemme.
Aber wir sind ja sozusagen fast schon Pioniere. Wir sind schon fast Pioniere.
Ahead of the curve. Of the wave. Es ist immer gut, dass man oben auf der Welle ist.
Nein, vorne. Recht. Vor allem, dass du vorne bist. Ja.
Was noch?
Oben auf der Welle, da kann es ja auch hinunterfallen. Ne?
Gut, okay. Kann aber auch was über Wellen.
Obwohl, ich bin ja auch kein Wellenreiter. Also, nee, ist irgendwie natürlich schon auch wieder vorne. Aber,
und wir kriegen jetzt bald ein neues Gesicht als unser Podcast. Also nicht, dass wir hier neue Gesichter haben, sondern ein neues Layout, genau. Also wenn dann die Leute nicht mehr den Defner und den Chapitz sehen, sondern irgendwelche Bilder oder Symbole.
Steht ja trotzdem noch Defner und Chapitz drauf.
Ja, aber das, nicht, dass die Leute dann verwirrt sind. Weil die Welt will jetzt ganz großen Podcast machen und dann wird alles vereinheitlicht und dann wird alles grafisch noch anspruchsvoller und da passt einfach so ein Defner und Chapitz Gesicht nicht mehr drauf. Also.
Ja, für Grafik, Defner würde ja hinpassen, ne? Aber dann das Zeitungsgesicht vom Chapitz.
Gut. Okay, haben wir das auch geklärt?
Ist dann einfach grafisch problematisch.
Okay, gut, vielen Dank dafür. Dann haben wir mal gelacht. So, ich gehe dann auch mal wieder dann kann der Defner gut ja alleine weitermachen. Schon okay.
Das wäre auch langweilig.
Ja. Wir haben noch Tesla-Zahlen gehabt. Die waren schlecht.
Ich wollte
es auch noch kurz sagen.
Naja, die waren nicht schlecht. Das waren Rekordzahlen. Wollen wir auch mal kurz zahlen.
Rekordzahlen.
Ja. 97.000 Absatzzahlen im letzten Quartal. Und das war ein neuer Rekord. Und
aber wenn der Elon Musk vorher tweetet, Leute, wir kriegen 100.000 auf die Straße, dann denkt jeder, dann kommt er mit 102 und nicht mit 97.000.
Sondern er hat gesagt, hey Leute, wir können es schaffen, wenn wir uns ganz arg anstrengen. dass wir 100.000 auf die Straße kriegen, weil wir enorm viele Bestellungen haben. So, die haben sie jetzt halt nicht mehr zum Ausliefern geschafft. Es ist halt immer
Großmäuligkeit
knapp.
Großmäuligkeit wird abgestraft.
Ja, die Aktie hat ein bisschen gelitten, aber die berappelt sich jetzt auch schon wieder. Okay. Gestern hat sie auch schon wieder zugelegt. Also das ist, entscheidend ist doch, dass die Nachfrage da ist. Das spricht, das sagen diese Zahlen. Die Nachfrage ist nach wie vor groß. Leute wollen diesen Model 3 haben die, und von daher Nachfrage brummt. Wird vielleicht ein bisschen eng jetzt mit dem Jahresziel. 360 bis 400.000 Euro.
Das ist einer unserer Wetten.
Wagen, ja, sollen ja in diesem Jahr insgesamt abgesetzt werden. Aber ich glaube, so knapp über 100.000 müssen sie schaffen. Dann schaffen sie dieses Ziel.
Ich sehe schon, der Defner, sein erster Tweet, den er irgendwann mal macht. Er ist ja bei Twitter auch dabei.
Ich bin doch nur inaktiv.
Da bin ich der Erste, könnte ja sein, schreibt da einfach mal an Elon Musk, ihr schafft die 350.000.
Ich würde vielleicht jeden Tweet so einleiten in meiner, wie hieß es bei Trump, in meiner unbeschreiblichen Weisheit. Sein neuer Tweeter an Erdogan.
Boah, das war wie.
Der spricht mittlerweile von sich wie von Gott, ja, Trump. Klar, also, das ist
alles erwartet.
Das ist nochmal eine.
Ich kann deine Ökonomie zerstören, wenn du
überheblichkeitlich.
Wenn du dich spurst, mache ich deine Ökonomie kaputt.
Genau, in seiner.
Ja, apropos Ökonomie, der Chaffetz hat ja gestern am Montag, also wir zeichnen den Podcast immer dienstags auf, am Montag
war ich an der Uni
und durfte die Begrüßungsrede für die neuen Masterstudenten
halten. Sind die gleich alle geflüchtet?
Nein, die waren da. Aber was ich wirklich spannend fand, war, dass alle Professoren für die Masterstudiengänge an der FU haben sich persönlich vorgestellt. Die waren alle da und haben alle gesagt, hey, komm zu mir in den Kurs. Also, ich weiß nicht, zu meiner Zeit habe ich den Professor irgendwie aus 50 Metern zu Gesicht bekommen im Hörsaal, aber nie so nah und so dicht. Das merkst du schon.
Und so richtig werben um ihren
Kurs. Und sagen, oh, meine Idee ist das.
Da ziehen ja schon wirtschaftliche Prinzipien in die Volkswirtschaft ein.
Ja. Und die erste Begrüßung war, schön, dass Sie sich für einen Masterstudiengang an der FU entschieden haben.
Das ist fast wie bei Burger King. Schön, dass Sie sich für Burger King entschieden haben.
Das ist jetzt die neue, also wer jetzt studiert in einen Masterstudiengang und nicht so begrüßt wird, der sollte an die FU wechseln. Da wird das so gemacht.
Müssen die da Studiengebühren zahlen?
Nee.
Nicht?
Das ist doch eine neue, normale, freie Uni.
Sehr gut.
Deswegen heißt ja auch FU. Und was auch spannend war, ich habe dann einen Professor vom DIW getroffen und der hat erzählt, dass sie das sozioökonomische Panel, wo ja so soziale Fragen immer, wo ja Deutschland vermessen wird sozial, da werden jetzt auch die Reichen stärker demnächst begutachtet. Also sie haben jetzt rausgefunden, dass Reiche überwiegend Unternehmensanteile haben, haben sie ein Unternehmensregister genommen, haben dann da die Reichen rausgefiltert. Jetzt musst du nämlich, wenn du deine Bilanz machst, hinten dran schreiben, dass du das bist, mit Adresse und allem. Jetzt haben sie also die Adressen, haben 2000 Reiche gefunden und demnächst werden wir erfahren, was die Reichen so in Deutschland sind, was die Erfolgsfaktoren sind, ob wir alle auch reich werden können. Es sind Unternehmer schon mal. Ja, aber die Frage ist ja, hast du es geerbt? Hast du einen bestimmten Studiengang gemacht? Oder bist du so wie der Defner einfach Studienabbrecher? Oder bist du irgendwas? Und dann weißt du, am Ende wissen wir, was die Millionärsformel ist. Und das werden wir spätestens nächstes Jahr im Frühjahr erfahren, wenn das DEW dann
Und was hast du denn den Studenten mit auf den Weg gegeben in deiner Begrüßungsrede?
Das Volkswirtschaftslehre, das ist die große Disziplin, die man jetzt lernen muss, um die Welt zu verändern, weil alle großen Probleme, ob Klimawandel, ob Armut, ob was auch immer, kannst du mit diesen Werkzeugen managen und kannst du die Welt verändern. Und jetzt gerade, wo vieles im Fluss ist, so wie beim Journalismus, ist es so, dass du dann mithelfen kannst, deine Ideen einzubringen und deinen ordnungspolitischen Rahmen zu setzen und einfach die Welt eine andere zu machen. Und wann hast du das schon mal die Chance? Du musst halt nur die Chance ergreifen. Und so wie im Journalismus, hadern bringt nichts. Wir haben immer wieder neue Medien, neue Konkurrenz, neue Technologien. Wenn wir hadern, würden wir nicht hier sitzen, sondern würden irgendwie so würde nicht laufen, sondern wir müssen halt einfach optimistisch in die Zukunft schauen.
Optimistisch!
Das nehmen, was es gibt.
Und endlich!
Nein,
er ist angekommen in der optimistischen Weltsicht.
Ich war ja schon immer ein
pessimistischer Optimist oder ein optimistischer Pessimist oder irgendwie sowas zwischendrin.
Ich bin halt nur nicht so einer wie so ein Lemming, der losläuft und sagt, immer gut, alles gut, muss ich mich nicht kümmern.
Aber du hängst halt dein Fähnchen in den Wind. Jetzt
überhaupt optimistischer. Und das habe ich denen gesagt und die gucken mich mit ganz großen Augen an und als es dann danach so ein Treffen gab, hat keiner der Studierenden mal einen Professor angesprochen, hat die Chance ergriffen und gesagt, hey, vernetzt euch, sprecht die Leute an, nervt die Professoren, macht was draus. Und dann waren sie aber alle so ein bisschen blieben unter sich und ich dachte mir so, entweder hat meine Rede nicht resoniert, was auch immer.
Übrigens, die Lemminge zeichnen sich vor allem durch gemeinsame Panik aus, ja? Dass sie gemeinsam vor allem flüchten vom Feind.
Gut,
ja?
Aber geflüchtet sind sie jetzt. Geflüchtet sind sie nicht.
Wenn Herden dann meistens sozusagen einen Herdentrieb entwickeln, dann ist es immer der Fluchtreflex, ja? Und weniger der optimistische Reflex, ja?
Gut. Also, jetzt haben wir noch eine Wette. Die wollten wir auch noch machen.
Ach so, Wette haben wir auch noch.
Ja,
wir, genau, Wette, wir haben heute zu unserem Thema keine Wette, ja, weil das ist ja wieder so eine große politische, übergeordnete Wette, die sich nur in ganz langen Zyklen dann
groß
realisiert.
Und das ist ja auch nicht, wir wissen ja auch nicht, ja, so richtig. Es wird nicht in Reihenform, wird es weder Dietmars Modell geben, noch wird es meine Vorstellung geben.
Auf jeden Fall nicht
geben.
Bis zum Jahresende, weil die, sozusagen der Wettzeitraum, der noch verbleibt, ist jetzt langsam knapp.
Aber meine Wette ist folgende. Bei WeWork, das ist ja dieser wunderbare Coworking-Space-Anbieter.
Ja, den du rechtzeitig angezählt hast,
wenn
wir das immer wieder sagen. Und es ist wirklich... Also.
Ja, da hatten ja einige Mitarbeiter sich schon als Millionäre gewähnt. Wenn die nämlich an den Markt gegangen wären, dann wären Millionäre geworden. Und was ist stattdessen geworden? Die haben das IPO, also den Börsengang, abgesagt und die Mitarbeiter werden jetzt entlassen. Also wenn jemand denkt, ihm geht's schlecht, der muss sich nur mal die WeWork-Menschen angucken, die wirklich eben noch dachten, Millionäre zu werden und einen Monat später keinen Job mehr haben. Und meine Wette wäre, dass WeWork bis zum Jahresende irgendwie so eine Art Insolvenz oder Umstrukturierung ankündigt und damit
naja, was jetzt?
Sich
eine
sich,
Art.
Nein, du musst dich halt von diesem Adam Newmans, der Firmenchef, der wie Gott über die Welt ging, da musst du dich irgendwie von trennen, von seinen Ideen
Hochmut
und von seinen Sachen.
Vor dem Fall,
und
da das gilt dann auch für Herrn Trump,
genau.
Hoffentlich irgendwann mal.
Und
ja.
Da brauchst du halt eine Art Insolvenz und da würde ich wetten, bis zum Jahresende gibt's das.
Also eine Insolvenz, ne? Ja. Chapter 11, ja?
Für ich weiß nicht, ob jetzt Chapter 11, was jetzt für ein Chapter
nein,
da gibt.
Aber ich meine, die klassische Insolvenz, aber des Gesamtkonzerns, ne? Da möchte ich mal Wert drauf legen, ne?
WeWork,
dass
ja.
WeWork als Gesamtkonzern
insolvent geht. Ja, nicht, dass irgendwie Projekt
Potsdamer
geht,
ja?
Platz oder
weil,
Projekt XYZ,
genau,
weil
das
meine ich.
Interessante bei WeWork ist ja, dass sie eben diese einzelnen Immobilien mehr oder weniger
in
einzelne Zweckgesellschaft ja. haben, die dann auch pleite gehen können, wenn sozusagen da die Mieteinnahmen nicht mehr funktionieren, aber deswegen reißt es dann nicht den ganzen Konzern mit nach
genau.
unten. Und es gibt ja jetzt auch schon wieder Berichte darüber, dass Softbank, die sich natürlich verzockt haben und Softbank-Chef hat sich jetzt gestern da auch sehr demütig gezeugt.
Oh, demütig.
Sehr demütig, ja. Muss man sagen, das war
der
ein Flop.
Und du hast distressed
Assets. Ist ja eine unserer Wetten, ja. Die verliere ich sicherlich, weil Softbank natürlich damit in die Tiefe gerissen wurde und Chapitz hat es rechtzeitig vorausgesagt.
Bei unserem Live-Podcast ja? haben wir uns gestritten. Und da sagtest du noch, oh, get your guide und dies und das. Und
übrigens, Moment, get your guide. Also,
ja, da hieß es, da
muss jetzt nicht wieder. Ja, aber ich meine, bloß weil WeWork jetzt Probleme hat, hat nicht get your guide Probleme.
Nein, ich
hab und
nur
haben
gesagt,
nicht andere Startups. Get your guide.
Es
ja,
ist
ja,
einfach
du,
überbewertet.
Ja, aber WeWork, WeWork war überbewertet. Get your guide ist ein ganz anderes Geschäftsmodell. Nur weil Softbank da investiert ist, sind die nicht überbewertet.
Doch,
ja?
die
ist
sind
ein ganz anderes Modell.
Wahnsinnig
ist ein Plattformmodell. Die verkaufen weltweit Touren. Das ist ein boomendes Modell. Die expandieren weltweit. Gerade habe ich auch wieder ein Interview gelesen mit einem der Gründer. Und die profitieren enorm von Softbank, weil Softbank sie einfach ermuntert, das Ganze international auszurollen. Ein Berliner Startup an dieser Stelle nochmal gesagt, ein Einhorn in Deutschland, eines von wenigen. Aber natürlich, wenn solche Mentalität wie Chapitz hier, brauchen wir uns nicht wundern, dass wir in Deutschland irgendwie
keine
Anschluss
Einhörner
verlieren
haben.
Und keine Einhörner haben. Weil mit dieser Argumentation hättest du nie eine Amazon groß gemacht, eine Amazon-Aktie gekauft, ja, weil Amazon war zu all seinen Zeiten überbewertet und hat trotzdem eine Aktienperformance von Tausenden von Prozent geschafft. Ja. Also, er hat jetzt einmal recht gehabt, okay, Punkt für dich, Chapitz, aber das ist überhaupt nicht pass pro toto, das ist kein Teil fürs
viele,
Ganze.
Es sind viele Startups überbewertet,
es sind
weil
manche,
sie sich,
ja, grundsätzlich
hast du gesehen, wie sie an den Markt kamen, Uber, wie sie alle heißen. Ja. Alle Startups, die jetzt an den Markt gekommen, Slack, was es auch ist, alle waren sie überbewertet und du wirst keine großen Börsengänge
die jetzt,
in diesem Jahr mehr sehen,
ja,
das ist ein Problem.
Ja, gut, dieses Jahr ist ja fast vorbei. Das ist das
und
Erste.
Mit Get Your Guide
und
für 80 Euro auf den Eiffelturm hoch. Sorry, wenn
es
du 10 Euro unten an der Kasse zahlst. Leute, das ist auch kein Geschäftsmodell. Das muss ich echt sagen.
Es geht nicht um den Eiffelturm.
Doch, es geht,
ja,
du
es geht um Erlebnistouren.
Du kannst mit Eiffelturm kommen.
Ja.
Zu einem Preis, wo du denkst so, what? Ja, okay, gut. Egal.
Ja, und dann verdienen sie dann. Ja. Offenbar gibt es Leute, die sowas buchen. Ja?
Wir waren es jetzt nicht, gut.
Wahrscheinlich ist das ein exklusiver Zugang und
unbedingt.
Ansonsten stehst du halt 2 Stunden in der Schlange. Keine Ahnung,
ganz
was.
Sicher.
Ja,
ich werde wahrscheinlich mit einem Ballon hochgeflogen.
Das ist
auf die oberste Plattform, ganz sicher. Erlebnis. Gut.
Naja, also das Geschäftsmodell funktioniert auf jeden Fall und
so. Heben Sie ab. Gut. Wollen
also,
wir zum Bullen
wir haben unsere Rubriken und da sind wir gleich mal wieder bei einem unserer Lieblings-Startups.
Da bin ich gespannt.
Paris. Ich bleibe noch bei Paris und
in einem Taxi nach Paris. Gab es nicht so ein Lied?
Gab es ein Lied, ja. Ja?
Ich glaube, das ist dein Bulle, oder?
Ja, sozusagen, ja. Bloß nicht in einem Taxi, nein. Also Paris, Kollege Czapitz hat es ja schon mal gerade erwähnt, dass es eine dysfunktionale Stadt ist, dass es vor allem eine Stadt ist, der Staus, vor allem im Berufsverkehr, morgens und abends geht eigentlich nichts mehr in dieser Stadt, verkehrstechnisch. Und deswegen hier mein persönliches Erlebnis, ich war ja mit Kameramann vor Ort beim European Summit. Wir sollten natürlich von Beginn an drehen, um 9.30 Uhr Ankünfte der Gäste da. Spätestens sollten wir drehen. Wir wollten also rechtzeitig mindestens eine halbe Stunde vorher vor Ort sein. Und gedacht, okay, laut Routenplaner, unser Hotel war 10 Minuten entfernt. Wir hatten wirklich ein Hotel sehr, sehr nahe dran. Das wäre nochmals auch eine Laufdistanz gewesen. Aber wir hatten so viel Equipment zu schleppen. Kameraequipment, Stativ, Licht und so weiter, was man da alles so dabei hat. Es war also unmöglich für zwei Personen zu tragen. Deswegen brauchten wir ein Taxi und haben natürlich, naiv wie wir sind, an der Rezeption zum Checkout gesagt, ja, können Sie uns bitte noch ein Taxi rufen? Und dann hat erstmal angeguckt und hat gesagt, okay, guck noch mal in meinen Computer. Nee, es gibt keine Taxis, ne?
Es gibt keine Taxis.
Also nicht so, es gibt jetzt keine und in 10 Minuten kann ich Ihnen dann eins rufen.
Es gibt kein Taxi.
Okay, wir hatten ein bisschen Sprachproblem, weil der nur Französisch sprach, aber so viel konnten wir. Also es war klar, es gibt kein Taxi.
Okay.
Und dann, oh, was nun, ja? Ein Kollege hat ja auch noch eine Taxi-App und meinte, kann er ja mal probieren, ob die funktioniert. Hat er auch verzweifelt versucht, irgendwas zu finden. Aber ich hatte zum Glück eine Uber-App auf meinem Handy, ja. Und ja, ich meine, das muss ich echt sagen, das hat uns den Arsch gerettet, ja, und es hat unseren Dreh gerettet. Oder sonst wären wir hoffnungslos, hätten wir vielleicht zweimal laufen müssen, aber keine Ahnung, wie wir da angekommen wären. Nein, aber mit Uber sofort ein Treffer gelandet und sofort ein Uber-Fahrer gefunden, der sozusagen die Fahrt dann auch angenommen hat. Allerdings ist der dann
Preis.
Auch. Nein, jetzt lass mich einmal erzählen.
Ja. Erzähl mal den
11
Preis.
Euro war der angebotene Preis, muss man sagen. Das war ein super Spottpreis. Und der wurde dann am Ende tatsächlich nochmal um den Faktor 1,6 oder sowas gesteigert aufgrund der Fahrzeitlänge, weil wir dann wirklich fast auch statt der 10 Minuten fast eine halbe Stunde gebraucht haben. Und der auch irgendwie 10 Minuten zu spät kam und so weiter. Also wir waren dann ein bisschen später dran, aber wir waren noch gerade noch rechtzeitig, um sozusagen die Ankünfte der prominenten Gäste zu drehen. Hat alles nur super geklappt und der stand natürlich auch im Stau. Und dafür war dann dieser Aufschlag von 1,6 Faktor 1,6 absolut gerechtfertigt, weil da ging gar nichts mehr. In einem normalen Taxi mit Taxameter gefahren wärst, da wäre das da vor sich hingerattert. Es hat mich ehrlich gesagt überrascht, dass es diesen Zeitfaktor gibt. Ich bin bisher in Berlin immer davon ausgegangen, dass du den Preis, den du angezeigt bekommst, sondern auch definitiv, egal unter welchen Umständen, garantiert bekommst, habe nochmal nachgelesen, aber es gibt diese Festpreise bei Uber und es ist auch in unterschiedlichen Städten unterschiedlich, wie es gehandhabt wird. Aber wenn die Fahrt dann eben deutlich länger dauert, wegen äußerer Einflüsse, dann gibt es da nochmal einen Aufschlag sozusagen.
In den AGBs steht das Ganze hinten drin oder was?
Und ja, steht hier auch, wie werden Fahrpreise berechnet, kann man nachschauen bei Uber. Und dann nochmal ein ähnliches Erlebnis auch auf der Fahrt zurück zum Flughafen, mussten wir dann nach Ende der Veranstaltung. Und das war dann kurz vor 17 Uhr zu Ende. Das war dann natürlich auch klar, Rush Hour. Und wir haben dann gar nicht erstmal versucht, noch ein Taxi zu rufen, weil das wahrscheinlich auch aussichtslos gewesen wäre. Haben gleich ein Uber genommen, Angebot für 45 Euro. In die Stadt vom Flughafen gibt es Festpreise für Taxis, kostet 55 Euro. Der Flughafen Charles de Gaulle ist ja weit außerhalb.
Kilometer.
Ja, aber schon ein ganz schönes Stück. Ja. Und
20.
Musst du Stück auf der Autobahn
fahren.
Wenn du
München bist, das ist weit. Ja, Charles de Gaulle.
Ja, München ist auch nicht recht viel weiter dann.
Was?
Aber 20 Kilometer ist schon ein Stück, also kein Vergleich mit sozusagen unserem Berliner Tegel, ja, der so handlich erreichbar ist. Auf jeden Fall dieses Uber gerufen, ein super tolles Auto, Mercedes, Astrain, saubere C-Klasse und super sauber, super gepflegt, super neu und netter Fahrer und so weiter und Gepäck alles verstaut und dann sind wir tatsächlich ein, dreiviertel Stunden unterwegs gewesen in dieser Fahrt, die ursprünglich irgendwie eine halbe Stunde hätte planmäßig dauern sollen. Dann gab es auch einen Aufschlag wieder von geplanten 45 auf 66 Euro. Aber das finde ich absolut akzeptabel, ehrlich gesagt. Wenn du da in einem Taxameter gesessen wärst, Taxi mit Taxameter, was nicht, das wäre ins Uferlose gegangen.
Festpreis hast du doch 55.
Nein, der Festpreis gilt aber, glaube ich, nur vom Flughafen in die Stadt und nicht andersrum. Ja.
Gut.
Weil, also, und das war halt, es war Rush Hour in Paris, Stau auf der Autobahn wegen eines Unfalls und so weiter und so fort. Es ging gar nichts mehr fort. Wir waren bloß froh, dass wir rechtzeitig, ja, zum Flughafen uns aufgemacht haben. Mhm. Nicht so last minute, wie der Herr Chapitz das gerne normalerweise macht.
Ich habe das am nächsten Tag gemacht und ich hatte das Problem, dass ich gar nicht in die U-Bahn kam. Ich musste ja zum Gare du Nord fahren und dann mit der RER zum Flughafen und erstmal kam ich in die U-Bahn. Dann irgendwann kam ich in die U-Bahn und dann war aber am Bahnhof fuhr kein Zug mehr. Dann ging ich irgendwo hin, fragte, fährt der mal wieder? Und dann sagten die, oh, ich würde lieber an ihrer Stelle ein Taxi nehmen. Und dann bin ich, irgendwie habe ich mich rausgefunden aus dem Bahnhof, was schwierig war. Ich habe aber ein Taxi gefunden und ich bin mit Taxameter dann hingefahren. Der fuhr wie so ein Henker, irgendwie über Standstreifen, über irgendwas, weil natürlich auch Stau war. Und ich habe es in 40 Minuten geschafft und habe bezahlt 52 Euro.
Naja, für 40 Minuten. Und jetzt rechne mal, wenn das also mehr als doppelt so lang
aber
gewesen wäre.
Ich habe auf meiner App geguckt und bei Uber, wo sie ja so ein dynamisches Pricing hatten, wäre ich für 80 Euro nur hingekommen. Da merkte ich irgendwas mit Uber. Oh.
Naja, aber das dynamische Pricing, das dynamische Pricing ist gang und gäbe. Das ist ja auch fair, dass man mehr oder weniger vorher dann den Preis angezeigt bekommt. Einen fairen Preis und nicht sozusagen nachträglich. Also finde ich ein bisschen problematisch, dieses nachträgliche Bepreisen. In dem Fall fand ich es absolut fair, weil wir haben schon gesagt, oh Gott, der arme Kerl muss jetzt hier für 45 Euro uns zum Flughafen fahren, der kriegt auf jeden Fall
ein dickes Trinkgeld. Das ist der arme Kerl, ja.
Der war nicht so wie die Berliner Taxifahrer. Ich hatte neulich dann auch wieder das Vergnügen. Wir waren in Frankfurt auch noch, aber das erzähle ich mal ein andermal. Ja. Bei der EZB an der Börse mit unseren Volontären, da bin ich zum Bahnhof im Taxi gefahren.
Wie mit allen Volontären? So wenig Volontäre? Oder
habt ihr ein Großraumtaxi genommen? Nein, wir haben uns am Bahnhof getroffen, natürlich. Ja,
du mit dem Taxi und die anderen mussten mit der BVG vorfahren.
Die sind teilweise auch. Super, ja, jeder reist an, wie er möchte. Ja. Auf jeden Fall hat mich dieser Taxifahrer dann wieder zugetextet über irgendwie neoliberales Wirtschaftssystem, was alles so furchtbar ist. Von Anfang an, ja.
Wie gut, dass wir heute drüber diskutieren, Defner. Du willst es ja abschaffen heute. Dieser,
ja, und natürlich ging es dann im dritten Satz gegen Uber, diese Kriminellen von Uber, diese Taxifahrer in Deutschland, sie nerven mit ihrer Uber-Debatte, die sie jedem reinpressen wollen. Ein Taxifahrer ist ein Dienstleister, der einfach mal ruhig sein soll, wenn er einen durch die Gegend chauffiert, ja, und nicht ungefragt seine politische Meinung erzählen will. Und schon gar kein Uber-Bashing. Sie sollen einfach mal sich durch Service auszeichnen. Neulich hat wieder ein Kollege gepostet, hier, er ist neulich in eine E-Klasse-Taxi, ein super neues Auto eingestiegen. Ja, was passiert? Keine Kreditkartenzahlung wird akzeptiert. Ich meine, die Taxifahrer sind sowas von gestern und wundern sich, dass sie von Uber überholt werden. Ja, guten Morgen, liebe Taxifahrer in Berlin und einfach mal ein bisschen mehr auf Wert auf Servicequalität. Deswegen geht mein Bulle der Woche übrigens an Uber.
Ja. Hat er nochmal die Kurve gekriegt. Ja. Der explodiert hier gleich. Das war ja lauter als beim Sozialismus, den du hier irgendwie anstimmst. Aber heute bist du für Sozialismus stimmen.
Ich bin nicht für Sozialismus. Das ist doch Blödsinn.
Doch, das System nennt man Etatismus. Das ist nichts anderes als, ich sage dir,
wofür ich bin und dann kannst du dagegen diskutieren und nicht irgendwie mir unterstellen.
Du bist für Sozialismus.
Du bist hier der Sozialist, ja? Wer will die ganzen?
So, gut. Dann komme ich mal zu meinem Bär in der Woche, weil du jetzt einen Bullen hattest und hier schon so lautstark gerade das gemacht hast. Mein Bär der Woche geht an, haben wir schon mal einen Bären vergeben, an General Electric, GE. Warum an GE? Die haben die Pensionsansprüche ihrer Mitarbeiter, ihrer 20.000 Mitarbeiter, mal eben gesenkt. Und den 100.000 Mitarbeitern, die schon in der Rente sind, haben sie gesagt, ah, wisst ihr was, liebe Freunde, wollt ihr nicht lieber eine Einmalsumme haben, dann brauchen wir euch keine Rente mehr zu bezahlen. Und was ist der Hintergrund? Sie haben halt ein relativ hohes Pensionsdefizit in ihrer Bilanz. Das ist hoch, 22 Milliarden Dollar Betrug, das ist ungedeckte Pensionsverpflichtung. Und von denen haben sie jetzt schon mal 8 Milliarden Dollar einfach so reduziert. Und was es zeigt, also GE ist jetzt ja kein, es ist natürlich ein Unternehmen, dem es nicht besonders gut geht in Amerika. Aber was mir das zeigt, ist, dass halt diese Rentenansprüche, die ganz viele Unternehmen haben, so eine Art tickende Zeitbombe sind. Und das zwei Sachen, die dafür sprechen, ist einmal, die niedrigen Zinsen führen halt dazu, dass du das Geld, was angelegt ist, nicht mehr so verzinsen kannst. Und das zweite ist die Demografie. Wenn die Leute immer älter werden, hast du halt diesen doppelten Effekt. Einmal, du hast weniger Rendite und zum zweiten musst du länger zahlen. Deswegen kommt ja auch dieses Angebot an die Pensionäre zu sagen, so, ach Leute, nehmt mal eine Einmalsumme, dann muss ich nicht für euch bis ans Lebensende zahlen müssen. Und diese beiden Sachen führen halt dazu, dass viele Unternehmen jetzt in die Bredouille kommen und dass wir jetzt so eine Art tickende Zeitbombe als Pensionsverpflichtungen haben. Und ich habe dann einfach mal geguckt, wie ist es in Amerika? Da gibt es von den großen Unternehmen sind ungefähr 560 Milliarden Dollar sind ungedeckt. Und da könnte jetzt auch demnächst was passieren. GE 22 Milliarden war der größte, Boeing 15, ExxonMobil 12 Milliarden, Lockheed Martin 12, General Motors. Und das ist aber nicht nur in Amerika so, sondern in Deutschland ist es sogar noch viel größer. Wenn du da mal bei den DAX-Konzernen guckst, jetzt habe ich mal die Bilanzen durchgeschaut und die müssen nämlich in den Bilanzen auch immer angeben, wie viele Pensionsverpflichtungen sie haben und wie viel davon ungedeckt sind. Und dann kommst du auf eine Summe von 120 Milliarden, 12, wie wäre es, wäre nix. Also 120 Milliarden unter den DAX-Konzernen, von den 30 DAX-Konzernen 120 Milliarden ungedeckte Pensionsverpflichtungen und Platz 1 ist Volkswagen mit 33 Milliarden, Siemens Platz 2 mit 9, Allianz 8,8, dann Bayer 8,3, BASF 7,4, Daimler, Wirecard, Lufthansa und man sieht halt daran, dass alle, die jetzt sich auf eine betriebliche Altersvorsorge freuen und die sagen, hey, ich kriege mal irgendwann später von meiner Firma X oder Y, die sollten halt nicht so optimistisch sein und müssen sich mit dem begnügen, was möglicherweise dann kleiner wird. Weil viele Unternehmen jetzt sehen, das können sie nicht mehr decken und viele Aktionäre sagen, hey Freunde, das kann nicht sein, dass eure Mitarbeiter das kriegen, das wollen wir kriegen. Und das ist eine Art Umverteilung von Mitarbeitern zu Aktionären, jetzt auch bei GE. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass viele betrieblich altersvorgesorgte Menschen weniger rauskriegen. Und deswegen mein Bär der Woche für GE und für das ganze Problem der ungedeckten Pensionsverpflichtung. Mhm. Und deswegen sollten die Menschen lieber selbst vorsorgen, so wie wir das hier sagen. Und, genau. Weil betriebliche Altersvorsorge ist eine schöne Idee, ist ja die dritte Säule in Deutschland auch, neben dem gesetzlichen und neben der privaten Vorsorge, sollte ja die betriebliche Altersvorsorge sein. Nur wenn du halt diese Voraussetzungen hast, dass du wenig Zinsen noch hast und die Unternehmen keine Risiken eingehen wollen, dann ist halt das Problem, dass da nicht viel rauskommt im Zweifel.
Und vor allem hast du immer das Risiko, dass dein Unternehmen dann pleite geht und du sozusagen dann auch nichts mehr davon bekommst von dieser
Betriebe. Es gibt so eine Sicherungsfonds, aber dann kriegst du wirklich nur minimale Sachen. Aber es gibt auf jeden Fall so ein Sicherungswerk, wo die Unternehmen alle drin sind, wo so ein bisschen deine Ansprüche noch dann
aber
auch
bedient werden. Aber ich finde, dieses System müsste eigentlich, aber nicht, dass das eben aus den Unternehmenskassen kommt, sondern dass letztendlich Unternehmen dafür sozusagen das Geld einbezahlen in Fonds und dann ist es als sozusagen insolvenzsicher dann in irgendwelchen Dingen geparkt. Das wäre viel sinnvoller.
Aber es ist Meinung unterschiedlich. Nach, es gibt halt viele, die machen es über die eigene Bilanz. Die sagen halt, okay, wir sagen das zu und arbeiten mit dem Geld aber selber weiter und haben dann halt diese Verpflichtung in der Bilanz stehen und müssen die halt nur mit ihrem eigenen Geschäft decken. Und das ist kann gut gehen. Kann aber auch, wie man jetzt bei GE sieht, dann wird es einfach mal rums weg und weniger und dann wird halt reduziert. Und deswegen, ja, Pensionsverpflichtung ist ein Riesenthema, finde ich, und so eine tickende Zeitbombe in den Bilanzen.
In diesem Zusammenhang auch noch mein Bär der Woche, nämlich für die deutschen Sparer, die mal wieder auch sich nicht für ihre Altersvorsorge zum Beispiel interessieren und falsch ihr Geld anlegen, gab es jetzt eine neue Umfrage. 2 von 3 Deutschen rechnen mit gleichbleibend niedrigen Zinsen in den kommenden Jahren. Jeder Fünfte geht sogar davon aus, dass die Zinsen noch weiter sinken werden. Das ist das Ergebnis von einer Studie von Forsa im Auftrag von Union Investment. So weit, so gut. Also es gibt eine gewisse Einsicht. In dem Punkt, das predigen wir auch immer wieder, auch wenn wir in der Bewertung uns unterschiedlicher Ansicht sind. Aber dieser Fakt, der spricht sich langsam rum bei den Deutschen. Aber die Krux ist, die meisten wissen es, aber sie sind einfach nicht bereit, sich auf diese veränderte Bedingungen und auf dieses Niedrigzinsumfeld einzustellen. Beinahe jeder Zweite hat demnach aktuell keine Lust, sozusagen heißt es hier, nach alternativen Anlagen Ausschau zu halten. Das ist also diese berühmte deutsche Mentalität, dass man sich nicht für seine Geldanlagen interessiert und einfach keine Lust hat, wortwörtlich sich zu verändern und keine Lust hat, sich auf verändernde Wetterverhältnisse einzustellen. Auf der anderen Seite haben die Deutschen schon mal ein bisschen was gehört, offenbar von Geldanlagen und von Möglichkeiten, die es gibt. 4 von 5 Befragten, die halten zum Beispiel eine eigene Immobilie für eine gute Geldanlage. Mehr als jeder Zweite findet das Edelmetall Gold interessant. Interessant, also mehr als jeder Zweite. Ja. Für Aktien immerhin sprechen sich 47% aus. Aber da sagen die Befrager auch, da gibt es in der öffentlichen Wahrnehmung dann offenbar Hürden. Die Studienautoren meinen, dass vor allem diejenigen Aktien oder Fonds als sinnvolle Anlage erachten, die hier bereits Geld investiert haben. Also, aber trotzdem, es gibt natürlich längst keine 47% Aktionäre in Deutschland, muss man ja auch sagen, nur 10%. Also von daher wäre da doch durchaus eine Erkenntnis da, aber 41% der Befragten, die sagen, sie wollen erst einmal abwarten, statt ihr Erspartes so schnell wie möglich in lukrative Anlagen sagen, umzuschichten. Also, mal wieder abwarten. Seit Jahren warten die Deutschen in diesem Niedrigzinsumfeld ab und vernichten ihr Geld, denn die Realzinsen sind negativ, die Inflation ist stärker als die Zinsen, die man bekommt, die mitkriegen. Und deswegen wird Jahr für Jahr, Monat für Monat, Woche für Woche, Tag für Tag Geld vernichtet. Das muss man jetzt einfach nochmal klar so sagen. Ja.
Wir
sagen es jede Woche und unsere Podcast-Hörer tun es ja, aber auch einfach mal bitte weitersagen. Macht das mal auch zur Diskussion am Familientisch oder bei euren Freunden. Gerade junge Leute haben ja die Chance, jetzt hier diesem Niedrigzinsumfeld nochmal zu entkommen. Und gerade auf langfristige Anlagen ist es so entscheidend, dass man rentierliche Anlagen hat, dass man einen Zins bekommt,
der
nur dann funktioniert.
Anfängt.
Der Zinseszinseffekt und all die Geschichten. Ja. Und die Deutschen sind so doof und regen sich dann immer über die EZB auf und über die Niedrigzinsen und alles. Und ja, anstatt dass sie einfach mal aus dieser Einsicht einen Handeln machen. Denn nur wer handelt, der kann sozusagen auch gewinnen. Und nur wer anlegt, der kann einfach auch wirklich einer drohenden Altersarmut oder was auch immer da auf uns zukommt, entgehen. Denn die Renten sind wirklich knapp. Und neulich gab es in der Bild-Zeitung auch mal wieder so einen Artikel, wo sie unterschiedliche Leute einfach mit dem Rentenbescheid konfrontiert haben. Und da guckten die offenbar zum ersten Mal drauf, was da so an prognostizierter Rente draufsteht. Oh Gott, ist das wenig, ja?
Das kriegst du aber jedes Jahr geschickt.
Das kriegst du ja immer geschickt, jedes aber das Jahr. Ist ja so typisch deutsch, ne? Auch man, es wird einfach abgeheftet, man will sich damit, die Rente ist ja irgendwann am Sankt-Nimmerleins-Tag und dann, wenn es kommt, dann wird geschrien nach Vater Staat, der muss sich dann wieder kümmern und oh Gott, Niedrigrenten und so weiter, Altersarmut, ja, lieber Staat, kümmere dich. Selbstvorsorgen, selbst kümmern, das ist die Devise, die wir hier predigen und gerade ihr jungen Leute da draußen, ihr habt die Chance, damit auch noch ein ordentliches Vermögen aufzubauen, also rechtzeitig anfangen. Wir empfehlen ja immer ETF-Sparpläne mit Indexfonds, das ist als Basisanlage nicht verkehrt. MSCI All Countries World ist unsere Empfehlung für den Einstieg und dann kann man dann drumherum natürlich auch noch ein schönes Depot.
Schön.
Ja.
Mein, das muss man sagen, das ist dein Bär der Woche bei der Deutschen.
Das war mein Bär der Woche. Der Deutsche
ganz außer Atem, Herr Dietmar. Das ist mehr als beim Taxifahrer.
Ja. Der kriegt einen Dauerbären von mir. Ja.
Aber der Deutsche Sparer hat auch schon viele Bären bekommen. Nur jeder weiß ja selbst, Erkenntnis heißt nicht Umsetzung. Umsetzung ist immer das Schwerste, ja, die Erkenntnis. Ich bin zu schwer, zu das, genau, zu jenes. Das ist immer einfach. Aber
die
dann
lange
zu sagen,
Bank ist des Teufels liebstes Möbelstück.
Oh, sehr schön. Aber das Schöne ist ja, anders als beim, wenn man Fitness macht oder wenn man schlank bleiben will, beim ETF-Sparplan, den macht man ja einmal und dann ist man, hat man ja eigentlich,
genau,
den Mist,
dann hat man
Hof.
Ruhe. Ja.
Also es ist nicht so, dass man jeden Tag wieder an die Törtchen vorbeirennen muss.
Aber es sind ein paar, Schritte, die man, die Schwelle
aber
muss man,
wenn man
gehen.
Das geschafft hat.
Ein Konto bei einem Broker eröffnen, sich einen ETF-Sparplan aussuchen und da gibt es ja unsere einschlägigen Folgen, wo wir das immer wieder genau beschreiben und dann einfach diesen Sparplan erstmal anlegen. Und dann
oder du gehst
anfangen.
Zum Robo-Advisor, musst du nicht mal das machen.
Oder du gehst zu deinem Bankberater und lässt
dir
einen aktiven Fonds verkaufen, wegen mir auch einen Mischfonds. Aber Hauptsache irgendwas machen. Auf dem Girokonten sollten nicht mehr als 2 Monatsgehälter sein. Hat gestern auch zum Beispiel bei uns im Beitrag Tinhagen von Finanztipp gesagt. Ein sehr angesehener Finanzexperte. Zwei als Reserve für unvorhergesehene Ereignisse. 2 Monatsgehälter Reserve auf dem Giro- oder Sparkonto. Alles andere gehört dann eher langfristig angelegt. Sei denn mal, wir sie im nächsten Jahr irgendwie was Großes kaufen. Ein Auto, Haus und so weiter, dann sollte man es nicht unbedingt in Aktien stecken. Aber sonst schon.
Ja, ich würde mehr
Monatspuffer.
Gehälter, Puffer in der Zeit, wo du deinen Job schnell verlieren kannst, sonst was.
Naja, aber
ich würde ich wenigstens 4, 5, ich weiß nicht. Egal. Das ist persönliche Risikosache.
Du hast ja eine Absicherung, du kriegst ja Arbeitslosengeld. Das ist ja nicht so, dass du dann irgendwie komplett auf der Straße stehst. Aber das ist immer so, persönliche Risiko hängt ja auch von der, hast du Familie und so weiter,
genau.
Bist du der einzige Verdiener in
hast
der Familie?
Hast du Hypotheken,
hast du Hypotheken, welche Verpflichtungen hast du, wie viel zur Miete zahlst du, ist ja ganz klar. Ja. Also, aber das ist nur so eine Faustformel. Ja?
Gut. Kommen wir zu meinem Bullen der Woche noch?
Ja, bitte.
Historisch. Und zwar vor 30 Jahren, im Oktober 1989. Und ich würde sagen, der 9. Oktober, das war ja eigentlich der wirkliche Kipppunkt, der die DDR zum Zusammenbruch gebracht hat. Und ich erinnere mich noch selbst, weil ich in Leipzig damals wohnte und seit eigentlich Mitte September immer zu den Montagsdemos gegangen bin. Und das endete dann meistens so, also wer in Leipzig kennt vielleicht den Ring, da, man ging immer los von der Nikolaikirche, dann ging es auf den Ring raus und dann demonstrierte man einmal rum und dann waren im September immer relativ viele Polizisten. Es gab dann so ein bisschen bürgerkriegsähnliche Zustände, Knüppel und sonst was. Und dann gab es diesen 7. Oktober, das war ja der Republikfeiertag der DDR, da wurde ja noch in Berlin groß gefeiert. Da gab es auch Demonstrationen und da gab es auch nochmal Zusammenstöße und dann kam es halt zu diesem 9. Oktober. Und an diesem 9. Oktober war es so, ich weiß noch, als ich dann nachmittags von der Arbeit kam, waren halt in den Seitenstraßen, sahst du überall schon so bewaffnete Organe, so Robo, oder wie die Autos hießen, mit wirklich NVA auch drin. Und du wusstest, da kann was ganz Schlimmes jetzt passieren. Und dann war der 9. Oktober und das ging dann wieder los, die Demonstration, und keiner wollte so als erster losrennen, weil jeder weiß ja, wenn du dann losrennst und dann schießt jemand, dann bist du, wenn es gut läuft, vielleicht noch der Märtyrer, aber eigentlich das ist halt blöd. Und dann irgendwann ging halt die Masse, war so ein Druck, dass dann die Masse losschob und man ging dann so langsam los am Ring lang. Als man dann ein paar Meter den Ring lang gelaufen war und immer weiter und irgendwann merkte man, da passiert nichts. Und man merkte, die Staatsgewalt hatte kapituliert vor diesen Massen und hatte gesehen, ey, das können wir nicht mehr stoppen. Und wenn eine Diktatur soweit ist, dass sie kapituliert vor dem eigenen Volk, dann weißt du halt, das ist die Staatsmacht, das ist vorbei. Und das war dieser berühmte Punkt, 9. Oktober, und das war vor 30 Jahren und ich werde es, glaube ich, nie vergessen. Und dieses wunderbare Gefühl, wo du wusstest, jetzt haben wir hier was geschafft. Man wusste doch nicht genau, was daraus wird und wie großartig dann die Freiheit ist, aber das war halt dieser 9. Oktober und deswegen denke ich da immer dran und jedes Mal, auch wenn ich mit meinen Kindern an einer Mauer langlaufe und sonst wie, dieses Gefühl Freiheit und wie es ist, in Unfreiheit zu leben und so weiter, das darf man halt nie vergessen. Und was damals noch diese Halsstarrigkeit des Systems war, es gab ein Zitat von Kurt Hager, das war so der Chefideologe im Osten, und der sagte, als dann in der Sowjetunion mit Gorbatschow, Glasnost und Perestroika kam, hat er gesagt, würden Sie, wenn Ihr Nachbar seine Wohnung neu tapeziert, sich verpflichtet fühlen, Ihre Wohnung ebenfalls neu zu tapezieren? Das war so sein Spruch zu sagen, hey, sollen doch die Russen da die Hütte neu machen, aber wir machen das nicht. Und da sah man, wie halsstarrig und wie das System eigentlich auch realitätsfern war. Und deswegen sollten wir uns immer dran gewissern, dass es halt Freiheit ein großartiger Wert ist und auch immer wieder dran denken, was ist für ein großer Wert. Und nicht einfach so hinnehmen, sondern einfach sagen, ja. Und jetzt gibt es ja häufiger dieses Gegensatzpaar, dieses Spannungsfeld, Freiheit, Sicherheit, was will man haben? Will man lieber Sicherheit oder lieber Freiheit? Beides bedingt sich irgendwie miteinander. Und man kann nicht sagen, ich will jetzt mehr Sicherheit und weniger Freiheit. Das funktioniert nicht. Und deswegen sage ich, mein Bulle der Woche, Freiheit ist ein so wunderbarer Wert. Und wenn man im Osten gelebt hat, wie ich, 18 Jahre lang, dann kann man das immer noch werten. Und die Leute, die jetzt jünger sind und das gar nicht mitgekriegt haben, wie eine Mauer ist und sich fragen, hey, was ist denn das? Denen sollte man das auch immer wieder mitgeben, dass Freiheit halt wirklich was Wunderbares ist und dass man nicht vorschnell irgendwelchen Verführern hinterherlaufen soll, die sagen, ach, die Ideologie oder die Ideologie, sondern dass man einfach frei ist und frei sein Leben gestaltet, sich nicht irgendwie auf den Staat verlässt oder auf irgendjemand anders verlässt, sondern einfach Sachen selbst in die Hand nimmt, auch finanzielle Freiheit, die wir immer predigen, also alles das nutzt, was man hat. Freiheit kann auch schwierig sein und kann auch kompliziert sein.
Hat auch was mit Eigenverantwortung zu tun.
Genau,
ne?
Und das ist auch für viele schwer, die sagen, ich muss jetzt selbst für mein Leben sorgen und muss selbst überlegen, was ich mache. Da ist es vielleicht schöner, wenn mir jemand was vorgibt, aber ey, genieß die Freiheit und deswegen mein Bulle der Woche, Freiheit.
Ein toller Bulle der Woche und natürlich, da sind wir uns absolut einig und höchsten Respekt und ja, toll, wie du es erzählt hast, damals dabei zu sein, als Geschichte geschrieben wurde in diesem unseren Land und Respekt hier, irgendwie da auf die Straße zu gehen, wenn wirklich sozusagen das eigene Leben in Gefahr ist, das ist schon nochmal eine andere Qualität, als einfach nur sozusagen am Freitag auf eine Schülerdemo zu gehen.
Das stimmt,
wo man sich wohlbehütet fühlt und so weiter. Die Wahrscheinlichkeit war gering, aber trotzdem, ich meine, es hätte einfach anders ausgehen können.
Genau, und das stand auch spitz auf Knopf, aber irgendwie haben die dann gesehen, wenn so viele Leute hier loslaufen, dann und irgendwann gab es dann den Stadtfunk und dann sagten sie, hey, keine Gewalt, und dann merkte man, ey, wir haben es geschafft. Und das war so ein wunderbares Gefühl, man ging nach Hause und wusste, jetzt ist die Wende geschafft. Dann gab es so ein paar Ruckeleien, aber schon ein paar Wochen später war ja dann schon klar, wohin die Reise geht, und
Ja, und dieses Gefühl darf man nie vergessen. Nein. Das dürfen wir in Deutschland nie vergessen, wie das war. Und so viele unserer Hörer sind eben nach dem Mauerfall erst geboren oder können sich daran auf jeden Fall nicht mehr erinnern. Und deswegen immer wieder mal sich nochmal so alte Filme, alte Dokumentationen anschauen, wie das damals war, diese wirtschaftliche Unfreiheit. Gerade in Zeiten, wo hier in Berlin wieder versucht wird, der Sozialismus einzuführen. Zum Beispiel in der Wohnungspolitik von der Ex-SED-Funktionärin, oder nicht SED-Funktionärin, aber sie war SED-Mitglied, die Bausenatorin Lomscher, ja, die hier die sozusagen Enteignung der Wohnungspolitik und dergleichen politische Instrumente vorantreibt. Ja.
Und wer in Berlin ist, sollte einfach immer an der Mauer einmal langlaufen. Und wenn er Kinder hat und die nicht kapieren, was Freiheit ist, dann geht man an diesen Säulen vorbei und dann gibt es auch eine Säule, wo drin steht, wie viele Tote es gab. Und dann sehen die Kinder...
Am Mauergedenkpark in der Bernauer Straße ist das. Wir wohnen ja beide um die Ecke da.
Und dann sehen die Kinder, dass Leute ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, um in die Freiheit zu kommen. Mhm. Und dann verstehen auch Kinder so ein bisschen, was es heißt, welcher Wert Freiheit hat. Weil sie kennen das ja nicht anders und fragen sich, warum jetzt? Und bei uns zu Hause ist dann auch immer so, ich sag, euch gibt's, weil es die Mauer nicht mehr gibt, weil die Frau aus dem Westen ist, ich aus dem Osten. Und durch den Mauerfall hat es geklappt. Und ja.
Freiheit.
Freiheit ist
die einzige, die zählt, hat Marius Müller-Westernhagen gesungen.
Möchtest du singen, Dietmar?
Freiheit.
Schön.
Freiheit
ist das Einzige, das zählt.
Ja. Alle, die von Freiheit träumen.
So. Ja, okay.
Kommen wir zu unserem Thema. Ja. Wir haben heute die großen politischen Themen. Nach der Freiheit und Einigkeit und Recht und Freiheit für Deutschland sozusagen. Jetzt eines unserer Dauerbrennpunkt-Themen oder Dauerbrenner-Themen, sage ich jetzt mal eher. In diesem Podcast, wie bauen wir ein besseres Europa? Darüber diskutieren wir schon oft leidenschaftlich in den verschiedenen Bereichen. Darüber wurde jetzt eben auch beim European Summit in Paris, von dem wir eingangs berichtet haben, diskutiert zwischen Politikern und Wirtschaftsführern. Es ging darum, wie bauen wir ein neues, ein besseres Europa? Wie können wir uns vor allem auch in diesem Europa etablieren gegen die großen Blöcke, die immer mächtiger werden, Amerika und China, und immer mehr ihre eigenen Interessen in den Mittelpunkt stellen? Wie finden wir da als Europa eine Rolle, unsere Rolle? Wie können wir da überhaupt überleben und unsere Stärken ausspielen? Und da gab es so ein paar Ideen. Europa braucht mehr Kooperation und weniger Wettbewerb, zum Beispiel sagte Bruno Le Maire, der Wirtschafts- und Finanzminister Frankreichs. Und Carsten Spohr, der Lufthansa-Chef, hat sich in der Diskussion auch sehr eifrig immer wieder zu Wort gemeldet. Er hat gesagt, wir brauchen mehr Zentralisierung. Und Thomas Buberl, der Chef von AXA, der ja Mitveranstalter war, sagt, wir sollten uns konzentrieren auf unseren Bedarf, innovative Champions zu entwickeln in Bereichen, in denen wir Stärken haben. Also ein paar Vorstellungen davon. Wir brauchen also mehr Einigkeit und eben mehr Kooperation statt Wettbewerb. Das hat zum Beispiel auch der Daimler-Chef Källenius dann mit einem Beispiel untermauert, dass man bei Daimler jetzt immer mehr mit BMW zusammenarbeitet, dem einzigen Erzfeind sozusagen, war ja wie Deutschland und Frankreich, BMW und Daimler. Nein, aber jetzt verbündet man sich, weil man merkt, die neuen Herausforderungen, die erfordern so viel Innovation und so viel auch Investitionen
so viel
in
Kohle,
Forschung,
genau.
So viel Kohle vor allem, dass man sich da zusammentut und beim digitalen Waren zum Beispiel zusammen mit BMW forscht. Ein Beispiel dafür. Oder Lufthansa-Chef Spohr sagte ihm, er sei bemerkenswert für den Lufthansa-Chef. Er ist aus London angereist und eben nicht mit dem Flieger, sondern mit dem Zug, und hat gesagt, er ist 2 Stunden mit dem Zug von London nach Paris gefahren und sagte, das ist halt ein Beispiel dafür, wie es funktioniert, wenn staatliche Investitionen auch funktionieren. Und deswegen hat er mehr staatliche Investitionen in Infrastruktur gefordert und hat gesagt, gerade in Deutschland hätten wir da einen enormen Nachholbedarf, gerade im Zugnetz. Also er sagt, er will nicht von Nürnberg nach München fliegen, aber er muss es halt tun. Weil er keine ausreichenden, vernünftigen Zugverbindungen auf der Strecke hatte und als Zulieferverkehr.
Hat er gesagt, das ist großer Schwachsinn. Ich meine, da fährt ein ICE mittlerweile von Nürnberg nach München und zum Nürnberger Flughafen kommt man relativ schnell.
Ja, gut. Also, nein, aber der hält nicht am Flughafen.
Das weiß ich, da fährst du mit der Straßenbahn raus. Ja,
mit der Straßenbahn, die fährt eine Stunde.
Nee, ich bin natürlich da gefahren.
In München fährt die Straßenbahn.
Wenn du in Nürnberg zum Flughafen fährst, ist es relativ dicht dran.
Nein, aber du hast keinen ICE, der die Flughäfen verbindet. Ja,
ja und einmal umsteigen.
Nicht einmal umsteigen. In München fährst du eine Stunde zum Flughafen raus.
Der ist
ja
auch weit weg.
Ja, der ist ja auch weit weg. Darum geht es doch. Ein Zulieferer, er sagt, er braucht einen Zulieferverkehr, der auch verlässlich die Leute...
Deswegen fliegt er von Nürnberg nach München mit dem Flugzeug. Ich meine, ehrlich.
Ja, nein, aber ehrlich, nein, aber ich meine, sonst bist du halt 4 Stunden unterwegs oder 5 Stunden. Keine Ahnung.
Ja, also,
nein,
wie auch
aber
immer das ist.
Das war jetzt nur ein Beispiel. Kannst du ja mit Herrn Sport dann ausdiskutieren. Okay. So, es sollte jetzt auch nicht das zentrale Ding sein, dieser Debatte, sondern einfach nur Beispiele, dass es in Frankreich besser funktioniert. In Frankreich gibt es kaum Inlandsflüge, weil das TGV-Netz viel anders ausgebaut ist. Aber sie haben ganz anders. Sie haben damals Hochgeschwindigkeitstrassen gebaut und nicht die alten Bahnstrecken benutzt, wo der ICE dann doch wieder durch jede Stadt durchbummeln muss und eben nicht so schnell ist von den großen Ballungszentren.
Ja, mein Gott.
Die haben auch große Städte und haben viele Städte.
So, also
die These war, wir brauchen mehr Kooperation statt Wettbewerb in Europa. Ja? Und
mehr
das
Zentralisierung.
Betrifft, wir brauchen mehr Zentralisierung und wir brauchen mehr Industriepolitik. Wir brauchen mehr staatlich gelenkte Politik, damit wir Forschung und Innovation fördern, weil das eben auch China und die USA machen. Und wir müssen dafür mehr Geld ausgeben. Und Deutschland, das hat Bruno Le Maire auch nochmal gesagt, muss sich von seiner unseligen schwarzen Null verabschieden und einfach mal finanzielle Spielräume nutzen, um in Innovation, in Technik, in Digitales, in die Zukunft zu investieren, weil sonst verlieren wir in Europa den Anschluss an USA und China. Denn beide machen uns das vor. Die USA verschulden sich massiv und pumpen das Geld über Steuersenkungen und andere Mittel in die Wirtschaft. China verschuldet sich massiv und treibt den Ausbau seiner Zukunftstechnologien voran, künstliche Intelligenz. Und wir in Deutschland, wir geben 3 Milliarden in 5 Jahren, glaube ich, dafür aus. Eine lächerliche Peanutsumme. Also es muss viel geschehen in Europa und wir müssen letztendlich mehr zusammenrücken, wenn wir unsere Stärken ausspielen.
Ja. Das, hast du jetzt
das war der Tenor auf diesem Gipfel und das ist der Tenor und das hat mich natürlich
Defner
bestätigt, weil all diese Argumente habe ich ja schon im Podcast immer wieder mal vorgebracht habe ich gedacht, okay,
das ist der Kapitalist. Ich meine, ehrlich, du hast alle Erfolgsfaktoren des deutschen Modells jetzt angezählt. Eins der Erfolgsfaktoren ist Wettbewerb und wenn ich noch sehe, was Ludwig Erhard geschrieben hat, das Wettbewerb ist eins der wichtigsten Sachen. Zentralisierung, das haben wir uns nicht für ein zentrales System ausschließen. Dann Champions fürs Überleben im globalen Wettbewerb. Was ist das für eine... Und staatlich gefördert. Dann ging es ja nicht nur darum, wir wollten auch noch Schulden, sollten wir auch noch machen. Auch das ist... Wir waren eigentlich...
Ja, das meinte ich mit der schwarzen Null.
Dann freier Handel, da hörte man auch raus. Wir könnten es auch so ein bisschen Europa protektionistischer gestalten, damit wir unsere Pflänzchen erstmal wachsen lassen. Sollten wir erstmal irgendwie...
Die Chinesen machen das, die Amerikaner machen das.
Und stabiles Geld war auch irgendwie in Frage gestellt. Es sind alles Sachen, die unser System, die uns als Deutschland groß gemacht haben. Und mir konnte jetzt keiner auf diesem Gipfel sagen, warum wir jetzt was Neues brauchen. Gut, dass Kapitalisten immer dafür sind, dass sie Kartelle haben, weil sie dann höhere Preise, weil sie ihre Kunden kujonieren können und sonst was. Natürlich hätte der Spohr lieber, wenn es keine Ryanair und keine EasyJet gäbe, dann könnte er für seine Strecken mehr nehmen. Das verstehe ich sofort. Aber was jetzt auch die Politik auf diese Idee kommt, das verstehe ich überhaupt nicht. Wenn du mal Industriepolitik in Deutschland anguckst, haben wir ein Beispiel. Transrapid, da steigen sie, du weißt ja den Stoiberspruch, da steigen
sie
in München.
Ja nicht gemacht, haben sie ja nicht gemacht.
Hat auch nicht funktioniert, weil es einfach keine Kunden oder weil sie es einfach nicht richtig gemacht haben.
Sie haben es halt nicht gemacht. Nein, sie haben diesen Transrapid nicht gebaut. Sie haben bloß, Stoiber hatte damals diese Vision propagiert. Die Chinesen haben einen Transrapid. Ja, die Chinesen haben einen Transrapid gebaut in Shanghai, mit dem bin ich schon mitgefahren. Ja? Da bist du in, glaube ich, 10 Minuten am Flughafen. Ja,
gut.
Und da kannst du dann, das ist dann eben auch, wenn du einen Transrapid von Nürnberg gerade München hättest, dann brauchst du keinen Flieger auf der Strecke.
Warum hast du es nicht gemacht?
Weil es ihnen zu teuer war, weil sie gezaudert haben, weil sie diese Investition gescheut haben. Müsste man ja vielleicht Schulden machen. Aber so hätten wir den Transrapid unter Vorzeige.
Gut, kommen wir zum anderen Thema. Schneller Brüter, Kalkar, noch so ein Ding. Da haben wir irgend so ein Ding gebaut. Das hat nie funktioniert. Also wenn der Staat sich aufschwingt, Innovation zu machen, hätten wir nie ein iPhone entdeckt. Das hätten wir nie entwickelt. Ein Bürokrat wird einfach kein iPhone entwickeln, weil ein Bürokrat einfach linear denkt und überhaupt nicht sich vorstellen kann.
Er soll es ja auch nicht entwickeln, aber der Staat soll finanzielle Ressourcen, soll dies alles unterstützen und flankieren.
Natürlich,
Startup-Politik,
alle Risiken, die ein Startup aufnimmt, soll es einfach abgedeutet werden. So, nächste, jetzt haben wir mal den nächsten Punkt noch bringen. Das nächste, Politik des Billiggeldes, das war ja auch eine Forderung. Nenne mir ein Land, das mit einer billigen Währung reich geworden ist. Es wird kein Land geben, das mit einer Abwertung seiner Währung langfristig erfolgreich geworden ist. Du kannst kurzfristig immer sehr erfolgreich sein. Langfristig wirst du kein Land finden. Das ist nicht Italien, die immer abgewertet haben. Es sind nicht andere Länder. Wir als Deutschland hatten immer eine starke D-Mark. Das hat uns stark gemacht. Das hat uns produktiver gemacht. Das war der Erfolg. Die Schweiz, ganz genau das gleiche Prinzip. Eine starke Währung ist der Garant für Erfolg. Und jetzt zu kommen und zu sagen, oh, wir brauchen die EZB, die muss uns aber flankieren, bitte schön, und den Euro niedrig halten, damit wir weiter irgendwie Exporterfolge feiern können. Du siehst ja, wozu das geführt hat. Wir haben in den letzten Jahren wunderbar exportieren können. Wir hatten in Deutschland einen schönen Aufschwung. Die Autoindustrie, ja, musste sich nicht ein bisschen umgewöhnen. Die konnten ihre Autos so verkaufen, weil sie natürlich einfach...
Natürlich liegt alles an der EZB-Politik. Was, nein,
der Euro ist unter...
Die Dieselaffäre, die EZB ist schuld, an allem ist die EZB schuld. Dein einfaches Weltbild, immer nur ist die EZB schuld.
Aber wenn die Währung ist ja unterbewertet ist, wenn die Währung unterbewertet ist.
Deswegen haben die Deutschen eine Dieselaffäre gemacht, oder was?
Wenn die Währung unterbewertet ist, ist das nicht gut. Dann brauchst du nicht produktiv zu werden. Dann kannst du einfach so lala vor dich hingehen und so weiter. Dann das nächste.
Warum will Trump eigentlich Zinssenkungen von der amerikanischen Notenbank und keine Zinserhöhungen?
Weil es ein Gimpel ist, der einfach kurzfristig Erfolge haben will. Der will kurzfristig wiedergewählt werden. Dem ist es doch scheißegal, was nach seiner Wahl ist. Das ist gerade so ein Trump. Das ist ein Typ, der will kurzfristig Sachen haben.
Lass uns nicht wieder eine EZB-Diskussion machen. Die haben wir schon hunderttausendmal geführt.
Ich habe auch nicht. Ich habe nur gesagt, billiges Geld, Schulden machen. Auch das, ich kann überhaupt nicht verstehen, wie man Schulden machen irgendwie als Erfolgsfaktor machen kann. Das funktioniert so lange, wie die Zinsen niedriger sind als das Wachstum. Irgendwann wird das auch mal wieder anders sein. Und dann bist du in den
Finanzmärkten. Es geht um Schulden machen für Investitionen. Ja,
aber der Politiker kann es doch nicht, das weißt du doch selbst. Die Politik kann nie mit Geld umgehen. Ja, natürlich, du wirst sagen, jetzt wissen sie es aber alle und jetzt werden sie es auch alle machen.
Das ist immer so eine ökonomische Diskussion. Bist du jetzt fertig?
Nee, das nächste ist, und das dritte ist, zu sagen, das chinesische System.
Ich habe, glaube ich, 5 Punkte gezählt.
Das chinesische System zu sagen, wir machen einfach Investitionen, Demokratie wird eingeschränkt, nur weil jetzt die Chinesen so ein Modell haben, wo du sagst, ah, Demokratie ist hinderlich für Investitionen. Soll
das
ich dann
hat
auch
kein
das
Mensch gefordert auf diesem Gipfel, Demokratie einzuschränken.
Du sagst aber, dieses chinesische System wurde...
Das ist doch ein Blödsinn.
Der Geist, der da geatmet wurde, war teilweise, dass die Leute so guckten und sagten, der Chinamann, der das einfach so einfach Investitionen machen kann, der sich nicht drum kümmern muss, ob irgendwie jemand dagegen klagt oder sonst was, das lieben natürlich Leute, aber wir gehen doch nicht unsere Demokratie auf, nur um irgendwie zu machen.
Davon war doch überhaupt nicht die Rede, dass hier irgendjemand unsere Demokratie aufgeben muss. Also das ist doch ein Blödsinn.
Ja, aber Demokratie ist schädlich.
Demokratie bremst. Und ich meine, die Chinesen haben einen Pekinger Flughafen.
Wir wollen zentralisieren. Und wenn du siehst, Dezentralisierung, das war auch eins der Stichpunkte, sagt also selbst der Grünen-Chef, der da saß und aus einem Bundesland kommt, guckte so ein bisschen, als er auf Dezentralisierung angesprochen war und wollte, hat nicht gesagt, da bin ich dagegen fett, sondern hat nur so ein bisschen geguckt. Und ich muss ehrlich sagen, eins unseres Erfolgsmodells.
Dezentralisierung?
Natürlich.
Ach, was?
Das Dezentrale.
Der deutsche Föderalismus bremst doch nur, ja?
Deutscher Föderalismus hat es auch groß gemacht. Wir haben verschiedene Kulturen, wir haben verschiedene Sachen. Die Menschen fühlen sich wohl im Land, die Menschen
das
arbeiten,
ist doch wunderbar.
Sind zufrieden.
Aber wenn du als Lehrer nicht von einem Bundesland zum anderen wechseln kannst, ist das doch lächerlich, in einer globalisierten Welt, ja, da hier diese Kleinstaaterei weiter zu befördern. Ja, der deutsche Föderalismus, der war vielleicht mal erfolgreich und im Mittelalter war es wunderbar, um jede Stadt einen Burggraben zu ziehen. Aber die Zeiten sind vorbei. Wir sind in einer globalen Welt und wir müssen als Europa zusammenrücken. Deutschland muss zusammenrücken. Deswegen brauchen wir weniger Föderalismus. Wir brauchen mehr Einheitlichkeit. Das sieht man in der Schulpolitik. Überall, wo es krankt, ist der Föderalismus schuld. So in der Umweltpolitik, die Umsetzung der Energiewende. Warum haben wir immer noch diese Trassen? Nicht all das, was auf der Strecke bleibt seit Jahren in Deutschland. Ja, daran ist der Föderalismus. Wir brauchen letztendlich
natürlich. Das sind die Leute, die keinen Bock haben, dass sie irgendwelche Stromnetze langlaufen haben wollen.
Diese Streitereien zwischen Ländern, die unterschiedlichen Gesetzgebungen, die unterschiedlichen rechtlichen Handhabungen, das passt überhaupt nicht. Also wir brauchen letztendlich mehr Einheitlichkeit. Du nennst es Zentralisierung. Ich sage Einheitlichkeit, einheitliche Standards, einheitliche Gesetzgebung und konzertierte Entscheidungen in Europa, vor allem im Hinblick auf die Forschung und auf die Innovation und auf Investitionen in die Zukunft. Wir brauchen mehr Investitionen in die Zukunft. Wie gesagt, die anderen, China und USA, machen es. Und eins zum Thema, vor allem die Industrie Champions, hatten wir auch schon mal diskutiert, den Fall Siemens und Alstom. Ja, sozusagen die Fusion wurde untersagt, aus wettbewerbsrechtlichen Gründen, wie der Herr Chapitz es hier feiert. Ja, der große Marktführer aus China, der kann sozusagen ungebremst expandieren, jetzt auch in Europa. Er hat sozusagen Foslo, den Lokomotivhersteller Foslo in Deutschland gekauft, ja, und tritt hier in Deutschland in den Markt ein, tritt in Europa in den Markt ein und macht zunehmend Siemens und Alstom das Leben schwer. Da kann man drauf warten. Weltweit ist sowieso CAC unangefochtener Marktführer und mit 20 Milliarden Umsatz in der Bahnindustrie und Alstom hat nur 8 Milliarden, Siemens Mobility nur 7,9 Milliarden. Also selbst zusammen wären die nicht so groß wie der Weltmarktführer aus China und dann hat man diese Fusion Deutschland verboten. Jetzt wird bei Siemens schon mal ein bisschen laut darüber nachgedacht, nochmal wieder diese Fusion nochmal zu forcieren. Es wäre an der höchsten Zeit, dass wir solche europäischen Champions schaffen, ein Airbus für die Schiene und Airbus wurde immer wieder als Erfolgsmodell bei diesem Gipfel und auch genannt.
Während des Gipfels kam die WTO mit der Strafe für Airbus.
Aber Boeing kriegt auch eine Strafe.
Ja, aber Airbus bekommt die größere Strafe.
Ja, aber dieser Zollstreit.
Das ist Protektionismus. Und Europa sich dann zu einigen, gerade wenn wir keine europäische Identität haben und dann sagen die Franzosen, bitteschön, sollen hier die Arbeitsplätze sein, dann haben wir diesen Streit, es ist gelähmt, ich möchte das Airbus-Prozedere, wo jeder immer geguckt, wo wird das zusammengeschraubt, wo wird der Flügel gemacht, wo schieben wir das hin und her, das ist kein Modell, was unbedingt ein zukunftskräftiges ist. Wenn wir vielleicht ein einheitliches Europa wären, eine einheitliche Idee haben und eine einheitliche Identität haben und nicht der eine sagt, bei mir sind aber 3 Arbeitsplätze weniger und die Franzosen sind immer so, dass sie so ticken. Und dieses französische System ist Zentralisierung, aber bitte zu unseren Konditionen. Deswegen, da habe ich keinen Bock drauf und deswegen sage ich, lieber das System, was wir haben in Deutschland, was erfolgreich war, was gut funktioniert hat. Klar kann man auch in Deutschland mehr Investitionen machen, habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber jetzt zu sagen, wir müssen irgendwie europäische Champions schmieden, die dann irgendwie versuchen, gegen China anzugehen, das wäre nicht mein Konzept. So.
Ja, dann werden sie untergehen, unsere Champions. Und ich wage zu, das muss nicht immer staatlich gelenkt sein, sondern das kann sozusagen staatlich flankiert sein. Ach, das
flankiert.
Reicht aus.
Ja? Wunderbar.
Okay, 59 Minuten sind vorbei. Wunderbare Gelegenheit, diese Diskussion.
Continued.
Continued.
Wir werden sie irgendwann fortsetzen, ganz sicher.
Immer wieder zu unterschiedlichen Aspekten dieses
so
Themas.
So sieht es aus.
Ja,
prima.
Ansonsten schreiben Sie uns, geben Sie uns gute Noten bei
5 Sterne gerne.
Am besten. Ja,
meine Mail schreiben irgendwann. Ja, Wirtschaftspodcast@welt.de und ansonsten
sagen wir Tschüss.
Und ciao.
Bleiben Bulle
und Bär.
Defner
und Chapitz.